Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Die Themen. Die SBB hat im ersten Halbjahr erneut deutlich mehr Passagiere befördert, aber langfristig könnte dieser Erfolg Probleme bringen. Auf der getrennten Mittelmeerinsel Zypern wird erneut ein Versuch unternommen, die beiden Landesteile wieder zusammenzuführen. In der Affäre um Ex-Armee-Chef Neef hat Bundesrat Schmid der Öffentlichkeit offenbar nicht die ganze Wahrheit gesagt. Und im Tagesgespräch um 1, die Arktis ist in Gefahr. Internationale Energiekonzerne haben das Eismeer am Nordpol ins Visier genommen. Am Mikrofon Martin Stucki und mit den Nachrichten Ursula Furgler.
Die SBB hat in der ersten Hälfte dieses Jahres fast 160 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind knapp 6% mehr als im ersten Halbjahr 2007. Zugelegt hat die SBB auch beim Konzernergebnis. Der Gewinn beträgt knapp 105 Millionen Franken, was einem Wachstum von 13% entspricht. Der Schweizerische Eisenbahn- und Verkehrspersonalverband fordert angesichts des Gewinns den vollen Teuerungsausgleich und eine angemessene Reallohnerhöhung. Nach wie vor in den roten Zahlen steckt der Bereich Güterverkehr, die SBB Cargo. Diese verzeichnet im ersten Halbjahr 2008 ein Minus von 8 Millionen Franken. Deshalb suche man nach einem geeigneten Partner. Nach Ansicht der UBS wird sich das gute Konjunkturklima in der Schweiz bald spürbar abkühlen. Die Grossbank senkt deshalb ihre Wachstumsprognosen. Voraussichtlich betrage das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr 1,9%, teilen die UBS-Ökonomen mit. Bislang waren sie von einem Plus von 2,3% ausgegangen. Zurückzuführen sei der Wachstumsrückgang auf die globale Konjunktur, die wohl noch über längere Zeit schwach sei. Dies werde sich zusammen mit den immer noch hohen Ölpreisen auf die Schweiz auswirken. Der Schweizer Technologiekonzern Ascom macht wieder Gewinn. In den ersten 6 Monaten des laufenden Jahres waren es rund 8 Millionen Franken. Im gesamten vergangenen Jahr hatte Ascom noch einen Verlust von über 48 Millionen Franken zu verkraften. Ascom führt die Wende auf den jüngsten Strategiewechsel zurück. Der Bundesrat will die Wirksamkeit von Neuerungen im Strafrecht überprüfen. Er will aufgrund zweier Vorstöße aus dem Parlament insbesondere den Ersatz der kurzen Freiheitsstrafen durch Geldstrafen und gemeinnützige Arbeit untersuchen. Dieser Wechsel wurde von verschiedener Seite kritisiert. Geldstrafen seien wenig wirksam, hatten etwa FDP und SVP, aber auch Richter und Staatsanwälte beanstandet. Erste Ergebnisse der Untersuchung zum revidierten Strafgesetz sollen bis in 2 Jahren vorliegen, schreibt das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Außenministerin Galmire bekommt Rückhalt von der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates. Die Kommission hat einen Antrag der SVP abgelehnt, mit dem das Departement Galmires an einen anderen Bundesrat vergeben werden sollte. Der Entscheid fiel deutlich mit 15-7 Stimmen. Jean-Pierre Gontard, der ehemalige Vermittler der Schweiz in Kolumbien, hat vor der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates alle Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. So habe Gontard beispielsweise bestritten, dass er den kolumbianischen Rebellen der FARC Lösegeld überbracht habe, heißt es in einer Mitteilung der Kommission. In Kolumbien selbst läuft gegen Gontard in diesem Fall ein Verfahren. Neben ihm nahm auch Außenministerin Galmire Stellung und beantwortete die Fragen der Kommission. Nun muss sich auch das Bundesverwaltungsgericht mit dem geköpften Nordanflug auf den Flughafen Zürich befassen. Die Stadt Dübendorf ficht einen Entscheid des Bundesamtes für Zivilluftfahrt an. Dieses hatte es abgelehnt, den geköpften Nordanflug einzuführen, mit der Begründung, er sei zu wenig sicher. Mit dem geköpften Nordanflug würden die landenden Flugzeuge entlang der Schweizer Nordgrenze geführt. Spezialisten des Bundesamtes für Polizei haben ein Internetforum aufgedeckt, das von Pädophilen betrieben wurde. Auf der Seite tauschen Männer unter anderem kinderpornografische Bilder und Videos aus. Rund 600 Männer konnten identifiziert werden, obwohl diese Decknamen benutzten. Die meisten stammen aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Aufgrund der Ermittlungen in der Schweiz kam es zu zahlreichen Strafverfahren und Verhaftungen. In Pakistan ist auf die Fahrzeugkolonne von Ministerpräsident Gilani geschossen worden. Gilani sei unverletzt geblieben, sagte sein Sprecher. Es seien mehrere Schüsse auf den Konvoi abgefeuert worden, als Gilani auf dem Weg zum Flughafen der Hauptstadt Islamabad gewesen sei. Wer auf den pakistanischen Premier geschossen hat, ist noch nicht bekannt. Auf der Mittelmeerinsel Zypern haben Gespräche begonnen, die die politische Wiedervereinigung der Insel zum Ziel haben. An den Gesprächen nehmen unter anderem der Präsident des griechischen Bevölkerungsteils, Dimitrios Christofias, sowie Mehmet Ali Talat, der Vertreter der türkisch-zyprioten, teil. Ein Berater von Talat sprach am frühen Morgen von einem historischen Tag. Zypern ist seit 1974 geteilt in einen griechischen und einen türkischen Teil. International anerkannt ist aber nur der griechische Inselteil. US-Vizepräsident Cheney ist in der Kaukasusrepublik Aserbaidschan eingetroffen. Cheney will in den nächsten Tagen mehreren Nachbarländern Russlands die Unterstützung der USA zusichern, nachdem der Georgien-Konflikt die Spannungen in der Region verschärfte. Neben Aserbaidschan besucht er noch Georgien und die Ukraine, die beide eine NATO-Mitgliedschaft anstreben. Die drei Länder sind nach Ansicht von Experten am meisten von Druck aus Russland betroffen. Durch Aserbaidschan und Georgien soll zudem die Gaspipeline Nabucco führen, die Europa unabhängiger von russischen Lieferungen machen soll.
12.37 Uhr, Rendezvous. Bundesrat Schmidt unter Druck. Beim ehemaligen Armeechef Neef ist die Sicherheitsüberprüfung offenbar auf fragwürdige Art und Weise abgelaufen. Opfer des eigenen Erfolgs. Die SBB verzeichnet zwar immer mehr Passagiere, aber diese verursachen auch immer höhere Kosten. Folgen der Personenfreizügigkeit. Noch nie hatten so viele Menschen in der Schweiz einen Gesamtarbeitsvertrag wie heute. Lauer Wahlkampf in Basel. Von den Gehässigkeiten zwischen den nationalen Parteien ist am Rheinknie wenig zu spüren. Neue Chance für Zypern. Inselgriechen und Türken versuchen einmal mehr, die über 30-jährige Teilung des Landes zu überwinden. Und Arktis in Gefahr. Die nördlichste Region der Erde wird nicht nur durch die Klimaveränderung bedroht, sondern auch durch den Hunger der Industrieländer nach Öl und Gas. Eindrücke einer Arktisreise im Tagesgespräch um 1. Jetzt aber Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.286 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 60,65 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 11,44. Das Wetter bis heute Mittwochabend. Im Laufe des Nachmittags wird es auch im Norden bewölkt. Vom Jura her gibt es teilweise heftige Regenfälle und einzelne Gewitter. Im Süden bleibt es regnerisch. Die Temperatur liegt zwischen 22 und 26 Grad. Am Donnerstag fällt im Norden zeitweise, im Süden häufig Regen. Am Freitag wird es im Norden mit Föhn teilweise sonnig bei 25 Grad. Im Süden bleibt es regnerisch. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr im Tessin, auf der Hauptstraße Richtung Bellinzona zwischen Quartino und Cadenazzo stockender Verkehr und in der Region Aargau auf der A2 Richtung Basel zwischen Reiden und der Verzweigung Wickertal stockender Verkehr wegen einer Baustelle.
In der Affäre um Armeechef Roland Neef und Bundesrat Samuel Schmidt kommen neue pikante Fakten ans Licht. Bisher war bekannt, dass VBS-Chef Schmid dem Bundesrat bei der Wahl des neuen Armeechefs im Juni 2007 verschwiegen hat, dass zu diesem Zeitpunkt gegen Roland Neef eine Strafuntersuchung am Laufen war. Jetzt kommt heraus, dass Bundesrat Schmid die Öffentlichkeit und das Parlament zumindest nicht vollständig über die Angelegenheit Neef informiert hat. Und Fragen gibt es auch zur Sicherheitsüberprüfung von Roland Neef vor seinem Amtsantritt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Mitten in den Sommerferien beschäftigte die ganze Schweiz eine Frage. Was hat Bundesrat Samuel Schmid über die laufende Strafuntersuchung gegen Roland Neef gewusst, als er diesen im Juni 2007 dem Bundesrat als Armeechef vorschlug? Schmid erklärte an einer Medienkonferenz vom 18. Juli, er habe von der Untersuchung im Rahmen eines Bewerbungsgespräches mit Roland Neef im Frühling des letzten Jahres erfahren.
Herr Neef hat mich im Vorfeld seiner Ernennung zum Chef der Armee durch den Bundesrat mündlich über die Tatsache informiert, dass eine Untersuchung gegen ihn laufe.
Auch gegenüber den sicherheitspolitischen Kommissionen des Parlaments hat Schmid wenige Tage später behauptet, er habe im April 2007 durch Roland Neef selbst von der Strafuntersuchung erfahren, ohne Angaben über die konkreten Vorwürfe. Jetzt zeigt sich, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Die Militärjustiz hat Bundesrat Schmid bereits am 14. November 2006, also ein halbes Jahr vorher, informiert, dass sie der Zürcher Staatsanwaltschaft die Ermächtigung erteilt habe, gegen Brigadier Roland Neef Untersuchungshandlungen durchzuführen, sofern sich dieser im Truppendienst befinde. Die Sprecherin der Militärjustiz, Silvia Schenker, bestätigt:
Der Oberauditor hat den Bundesrat darüber informiert, dass es um eine Ermächtigung geht in einem zivilen Strafverfahren wegen Verdacht auf Nötigung im privaten Umfeld.
Schmid wusste also seit November 06, dass gegen Neef eine Strafuntersuchung läuft und auch, dass ihm Nötigung vorgeworfen wird. Trotzdem hat Bundesrat Schmid Roland Neef als Spitzenkandidaten ins Bewerbungsverfahren für den neuen Armeechef aufgenommen. Mehr noch: Die Personensicherheitsüberprüfung von Roland Neef nach dessen Wahl lief unter merkwürdigen Umständen ab. Tatsache ist, dass die zuständige Fachstelle im VBS, welche die Überprüfungen durchführt, am 23. November 07 von der Zürcher Staatsanwaltschaft Auskunft verlangt hat, weshalb das Verfahren gegen Neef eingestellt worden sei. Sie hat die sogenannte Einstellungsverfügung aber nicht erhalten, weil Neef die Ermächtigung dazu 6 Tage später zurückgezogen hat, wie die Fachstelle in einer Stellungnahme gegenüber Schweizer Radio DRS schreibt. Und weiter:
Damit eine positive Risikoverfügung überhaupt erlassen werden konnte, hat die Fachstelle Herrn Neef nach der Befragung deshalb die Auflage gemacht, den Departementschef inhaltlich vollumfänglich über das eingestellte Strafverfahren zu orientieren. Herr Neef hat der Fachstelle den Vollzug mit Unterschrift vom 13.12.2007 bestätigt. Die Fachstelle musste deshalb davon ausgehen, dass Herr Neef den Chef VBS vollumfänglich ins Bild gesetzt hat. Erst daraufhin hat die Fachstelle eine positive Risikoverfügung erlassen.
Diese Tatsachen hat Bundesrat Schmid bisher verschwiegen und immer behauptet, er wisse bis heute nicht, worum es im Strafverfahren gegen Neef eigentlich gegangen sei. Nun räumt der Sprecher von Samuel Schmid, Sebastian Huber, ein, dass Roland Neef Bundesrat Schmid im Dezember 07 tatsächlich wie verlangt orientiert habe. Es sei dabei der Definition von Roland Neef überlassen gewesen, was eine inhaltlich vollumfängliche Information beinhalte. Der Vizepräsident der Ständerätlichen Sicherheitskommission Bruno Frick von der CVP ist empört.
Ich bin, wenn die Tatsachen stimmen, sehr erstaunt und sehr peinlich berührt. Wer überprüft wird als Person, kann selber entscheiden, ob er tatsächlich effektiv überprüft wird, und er kann den Chef selber informieren, statt dass er Fakten vorlegen muss.
Die ganze Angelegenheit, fordert deshalb Frick, müsse nun fundiert abgeklärt werden.
Sie sehen gut aus, auf den ersten Blick die Halbjahreszahlen der SBB. Die SBB hat schon wieder mehr verdient, noch mehr Passagiere befördert und auch das Sorgenkind SBB Cargo, die Güterbahn, arbeitet viel besser, als befürchtet worden war. Auf den zweiten Blick wird aber auch deutlich, dass die SBB an ihre Grenzen stößt. Bahnfahren wird über kurz oder lang teurer werden müssen. Die Einnahmen halten nicht mehr Schritt mit dem massiven Bahnausbau. Monika Binotto.
Ein strahlender SBB-Chef Andreas Meyer präsentierte heute Morgen die Halbjahreszahlen 2008.
Es ist ein gutes Resultat unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen. Ich bin sehr zufrieden.
Tatsächlich ist das Resultat besser, als man erwarten durfte. Vor allem was SBB Cargo, also den Güterverkehr, angeht. Ein Verlust von 8 Millionen Franken ist im Vergleich zu über 35 Millionen Franken letztes Jahr deutlich kleiner. Die Preise wurden erhöht, unrentable Strecken nicht mehr befahren und vor allem der Leistungseinkauf bei Dritten wurde deutlich reduziert.
Wir hatten im ersten Halbjahr 2007 sehr viele Lokomotiven und Wagen, teilweise auch Lokomotivführer von Dritten, zu überhöhten Preisen eingekauft. Das war eine der ganz grossen Baustellen und wir haben diesen Leistungseinkauf jetzt um 63% reduzieren können.
Das Sorgenkind SBB Cargo scheint also auf Kurs zu sein. Scheint es allerdings nur. Die schwächer ausgelasteten Monate kommen erst noch. Die Abschwächung der Konjunktur wird sich auch erst im zweiten Halbjahr niederschlagen. SBB Cargo dürfte Ende Jahr deutlich im Minus stehen. Die SBB sucht deshalb nach Partnern, jetzt ganz offiziell. Bis am 22. September können sich alle Interessenten bei der SBB melden.
Jetzt wollen wir es wissen,
sagt Andreas Meyer. Jetzt wolle er die Angebote sehen, von denen alle via Medien sprechen. SBB Cargo ist aber nicht die einzige defizitäre Division der SBB. Neu und zum ersten Mal in ihrer Geschichte steht auch die SBB Infrastruktur, die sich um das ganze Schienennetz kümmert, im Minus. Minus 18,7 Millionen Franken. Dieses Defizit habe vor allem mit der extrem gewachsenen Beanspruchung der Schienen zu tun, sagt SBB-CEO Andreas Meyer. Das Defizit werde bis Ende Jahr noch höher ausfallen, sparen dürfe man hier nicht.
Die Erfahrungen aus anderen Eisenbahnunternehmen zeigen, dass es sich nicht lohnt, auf Teufel komm raus Einsparungen erzielen zu wollen. Wir müssen in diesem höchst belasteten Netz unbedingt dafür sorgen, dass auch eine hohe Qualität erhalten bleibt.
Rote Zahlen also bei Cargo, rote Zahlen auch bei der Infrastruktur, bleibt die Division Personenverkehr, die für immer neue Rekorde sorgt und den Löwenanteil des Gewinns ausmacht. Jedes Jahr fahren noch mehr Leute mit dem Zug. Was aber auffällt, die Nachfrage steigt stärker als die Einnahmen.
Es stimmt, dass die Materialkosten überproportional ansteigen im Personenverkehr und das bereitet uns Sorge.
Auffallend auch, die SBB hat während der Euro 08 2 Millionen zusätzliche Passagiere transportiert. Es resultierte ein Minus von 2 Millionen Franken wegen Überstunden, die geleistet und wegen der vielen alten Züge, die instand gesetzt werden mussten. Nun will die SBB 20 Milliarden Franken bis im Jahr 2030 in neue Wagen und Lokomotiven investieren, um die hohe Nachfrage zu befriedigen. Diese 20 Milliarden wird der Personenverkehr erwirtschaften müssen und das wird über kurz oder lang zu höheren Billettpreisen führen. Die SBB rechnet zwar auch Ende Jahr noch mit einem höheren Gewinn als letztes Jahr. Schlecht geht es der Bahn nicht. Aber sie bewegt sich in einem engen Korsett. Das wird wohl auch die Gewerkschaft SEV bei den Verhandlungen über die Löhne zu hören bekommen.
Vor 15 Jahren wurden Gesamtarbeitsverträge für klinisch tot erklärt. Solche GAF seien ein überholtes Relikt der Vergangenheit, ein Auslaufmodell, sagte etwa der damalige Arbeitgeberpräsident Guido Richterich. In den letzten Jahren allerdings hat sich das Gegenteil bewahrheitet. Gesamtarbeitsverträge für ganze Branchen oder einzelne große Firmen feiern eine regelrechte Renaissance. Ob das Wachstum der letzten Jahre so weitergeht, ist indes fraglich. Rainer Bohrer.
Der Tiefpunkt war 1996. Damals unterstanden gerade noch 1,2 Millionen Arbeitnehmende einem Gesamtarbeitsvertrag. Andreas Rieger, Co-Präsident der Gewerkschaft Unia, gibt zu:
Also wir mussten effektiv in der langen Krise, anfangs der 90er Jahre, mussten wir Rückschläge hinnehmen.
Seither ist es indes nur noch aufwärts gegangen. Heute arbeiten 1,6 Millionen Schweizerinnen und Schweizer unter einem Gesamtarbeitsvertrag. Profitiert haben die Gewerkschaften von mehreren Faktoren. Einerseits führte die Aufhebung des Beamtenstatus und die Liberalisierung, zum Beispiel bei der Post, der Swisscom oder in kantonalen Spitälern, zu neuen GAV. Andererseits brachte die Ausweitung der Personenfreizügigkeit im Rahmen der bilateralen Verträge mit der EU viele Arbeitgeber zurück an den Verhandlungstisch, wie Andreas Rieger betont, der seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Branchen an der Aushandlung von GAV beteiligt ist.
Wir haben gesagt Ja zur Personenfreizügigkeit, aber nur, wenn sie geschützt ist. Und das war der wichtigste Hebel, der auch auf der Arbeitgeberseite zur Überzeugung mitgeholfen hat.
Viele Arbeitgeber hatten Angst davor, dass sie konkurrenziert würden von Firmen, die Marktanteile gewinnen, weil sie ihre Angestellten bewusst schlechter bezahlen. Die Angst vor Lohndumping also hat zu mehr Gesamtarbeitsverträgen geführt. Erstaunlich auch, dass es den Gewerkschaften gelungen ist, im Dienstleistungssektor Fuß zu fassen. Inzwischen haben mehr Leute aus der Gastronomie, dem Detailhandel oder der Verwaltung einen Gesamtarbeitsvertrag als in Industrie und Gewerbe.
Aber früher hat man immer gesagt, ja, Gesamtarbeitsverträge, das ist etwas für Arbeiter, die haben es eben schwieriger. Und die Angestellten, die Weisskrägler, die haben eben bessere Bedingungen. Das hat eigentlich nicht gestimmt. Die Hälfte der Leute im privaten Dienstleistungssektor, die verdienen weniger als die Industriearbeiter.
Der Präsident der Gewerkschaft Unia sieht Potenzial auch in Branchen mit höher qualifizierten Arbeitnehmern. In der Finanzbranche und in der IT sei der Lohndruck im Moment besonders stark. Ob solche Branchen dafür sorgen, dass der GAV seine Renaissance verlängern kann, ist indes fraglich. und andere mögliche Wachstumsgebiete wie die Straßentransporteure oder die Hilfskräfte in der Landwirtschaft sperren sich stark gegen Gesamtarbeitsverträge oder sind, wie die Angestellten in der Hauswirtschaft, kaum von den Gewerkschaften zu erreichen.
Parteiabspaltungen und Neugründungen, Oppositionsrhetorik, permanenter Wahlkampf. In der Schweizer Politik ist seit den Bundesratswahlen vom letzten Dezember einiges in Bewegung geraten. Der Ton hat sich verschärft, der Kampf zwischen den Parteien ist härter geworden. Nicht so in Basel. Dort finden in 10 Tagen Gesamterneuerungswahlen in die Regierung und ins Parlament statt. Aber von Wahlkampf ist in Basel kaum etwas zu spüren. Beat Giger.
Dieser laue Wahlkampf erstaunt im ersten Moment. Vor 4 Jahren kam es in Basel nämlich zu einem überraschenden Machtwechsel. Nachdem die bürgerlichen Parteien jahrzehntelang die Mehrheit in der Regierung des Stadtkantons stellten, gelang es den Sozialdemokraten im Verbund mit den Grünen und der linken Gruppierung Basels starke Alternative, das Zepter an sich zu reißen. Doch wer erwartet hatte, die Bürgerlichen würden bei nächstbester Gelegenheit die Macht zurückfordern, sah sich getäuscht. Obwohl die SP2 ihr 3 Regierungsmitglieder ersetzen muss, verzichten die Freisinnigen, die CVP und die Liberalen auf eine Kampfkandidatur und beschränken sich auf die Verteidigung des Status quo. Dies kommt einer Vorwehrerklärung gegenüber der Linken gleich, weiß FDP-Präsident Daniel Stolz, schiebt die Verantwortung dafür aber weit von sich.
Wir von der FDP hätten eine 4. Kandidatur nominieren wollen, aber unsere beiden Partner CVP wie LDP haben das abgelehnt, deshalb diese Situation.
Diese Schuldzuweisung zeigt, dass Basels Rechte zurzeit nicht in bester Verfassung ist. Während Freisinnige und Liberale auf eidgenössischer Ebene fusionieren wollen, steht ein Zusammengehen hier zurzeit nicht zur Debatte. Im Gegenteil, gegenseitige Sticheleien dominieren die Tagesordnung. Dazu kommt das schwierige Verhältnis zur SVP. Obschon die Volkspartei inzwischen auch in Basel die wählerstärkste bürgerliche Kraft ist, muss sie einmal mehr im Alleingang antreten. Für die traditionellen Bürgerlichen kommt eine Wahlallianz mit der Blocher-Partei nach den Ereignissen der letzten Monate auf eidgenössischer Ebene nicht in Frage. Lachende Dritte ist die Linke. SP-Präsident Thomas Bärlocher sieht aber auch einen weiteren Grund, warum die rechte Konkurrenz schwächelt.
Die bürgerlichen Parteien haben keine Argumente, um jetzt gegen Rot-Grün wirklich anzutreten, weil sie merken, dass wir eine gute Politik gemacht haben, die nicht so jetzt katastrophal und schlimm ist, dass es eben auch für Wählerinnen und Wähler aus den bürgerlichen Lagern nicht stimmt.
Tatsächlich hat die Linke Basels Politik in den letzten Jahren nicht auf den Kopf gestellt. Die Regierungsarbeit unterscheidet sich nur in Nuancen von jener ihrer Vorgänger. Und indem SP und Grüne die Steuern senkten und die verschuldete Pensionskasse des Staatspersonals sanierten, nahmen sie den Bürgerlichen quasi den Wind aus den Segeln. Dieser pragmatische Kurs enttäuschte umgekehrt ein Teil des linken Wahlvolks, welches von einer SP-dominierten Regierung eine etwas mutigere Politik erhofft hatte. SP-Präsident Thomas Bärlocher verteidigt sich.
Das Visionäre dürfen wir als Sozialdemokraten nie aus den Augen verlieren. Aber in der Regierung geht es eben darum, für die Bevölkerung und auch eben im Zusammenspiel mit anderen Kräften in diesem Kanton, Verbände, das ist die Wirtschaft, das sind Gewerkschaften, da auch Kompromisse zu finden und Lösungen zu finden, die schlussendlich allen auch gerecht werden.
Diese Strategie dürfte sich an der Urne auszahlen, zumindest bei den Regierungsratswahlen. Etwas unsicherer sind die Prognosen für die Wahlen ins Parlament, welches um fast 1/4 der Sitze verkleinert wird. Dort gibt es zurzeit einen Patt zwischen den politischen Blöcken. Die erfolgsverwöhnten Sozialdemokraten, welche zurzeit über 1/3 der Mandate innehaben, dürften ihr Spitzenergebnis vor 4 Jahren kaum mehr wiederholen können. Unter Druck kommen sie nicht nur von den bürgerlichen Parteien, sondern auch von den in Basel erstmals antretenden Grünliberalen.
Seit dem Sommer 1974, seit türkische Truppen den Nordteil Zyperns besetzt haben, ist diese Mittelmeerinsel geteilt. Im Süden die Republik der Inselgriechen, die zur Europäischen Union gehört. Und im Norden der selbsternannte Staat der Türkisch-Zyper, der aber international nicht anerkannt wird. Sämtliche Bemühungen, die Teilung zu überwinden, sind bisher gescheitert. Zuletzt ein UNO-Plan vor 4 Jahren. Heute haben griechische und türkische Zyperer neue Verhandlungen begonnen. Und ich fragte unseren Korrespondenten Werner van Gent, welches Modell für die Zukunft der Insel denn diesmal angestrebt werde.
Man hat noch kein Modell ausgearbeitet. Es sind natürlich Vorstellungen auf beiden Seiten. Es geht jetzt wirklich darum, die Form der zukünftigen Republik Zypern, die die gesamte Insel umfassen sollte, festzulegen. Und da gibt es 2 ziemlich auseinanderklaffenden Vorstellungen. Auf der einen Seite sagen die Türken, wir wollen 2 Völker mit 2 Staaten, die miteinander kommunizieren, aber nicht viel mehr. Und die Griechen sagen, wir wollen 2 Zonen, eine griechische und eine türkische, aber wir wollen einen gemeinsamen Staat haben. Und das ist seit 1974 eigentlich, ist man da nicht sehr viel weitergekommen. Heute hat man gemerkt, vor und nach den Gesprächen, dass beide Politiker wirklich bemüht sind, diese Form zu finden, diese Form der zukünftigen Republik. Sie sagen, das ist die letzte Chance, die einzige Chance, die wir jetzt noch haben.
Das heißt, die Erfolgschancen sind diesmal besser als andere Male, als über die Wiedervereinigung verhandelt wurde auf Zypern.
Sie sind besser, weil das Klima ist auf beiden Seiten, hat sich das sehr stark geändert. Früher hieß es immer auf der griechischen Seite, ja, die Türken können das nicht, weil sie dürfen nicht von Ankara aus. Heute haben Journalisten den türkischen Volksgruppenführer Talat gefragt, ja, wie ist es dann mit dem Einfluss von Ankara? Und er hat gesagt, hört doch endlich auf, immer nach der Rolle von Ankara zu fragen. Ankara will eine Lösung, wir wollen eine Lösung. Also das Klima ist sehr viel besser, aber die Ausgangsprobleme sind, würde ich sagen, nach wie vor nicht überbrückt worden. Es ist zum Beispiel eine sehr zentrale Frage, die Frage der Garantiemächte. Im ursprünglich in 1960 ausgearbeiteten Vertrag waren Griechenland, Türkei und Großbritannien Garantiemächte. Davon hat die Türkei Gebrauch gemacht, 1974 hat ein Teil der Insel besetzt. Die Griechen wollen von diesem ganzen Garantieklausel Abstand nehmen, die Türken bestehen aber weiterhin darauf. Also die Präsenz der türkischen Truppe, die Frage der Garantiemächte ist nach wie vor ein Stolperstein.
Werner van Gent, jetzt sind ja Verhandlungen das eine, aber die beiden Völker das andere. Und die müssen ja, falls so ein Plan zustande kommt, dem noch zustimmen. Und vor 4 Jahren wurde ja der Kofi Annan-Plan von den Inselgriechen abgelehnt. Droht einer neuen Lösung dann wieder das gleiche Schicksal jetzt?
Ich glaube nicht, denn vor 4 Jahren wurde im letzten Moment dem griechischen und dem türkischen Volk auf der Insel ein Plan präsentiert. Der Plan war von den Politikern ausgearbeitet worden, zusammen mit den Vertretern der UNO. Es war aber den Leuten nicht klar, was dieser Plan eigentlich sollte. Heute ist es alles viel transparenter. Beide Politiker wollen alle Schritte offenlegen. Und es gibt auch in der Bevölkerung einen besseren, größeren Wille, zusammen zu leben. Allein schon deshalb, weil mehrere Stellen ist die grüne Linie, also die Demarkationslinie, ist durchgängig geworden und es gehen jeden Tag Hunderte von Griechen und Türken auf die andere Seite. Es gibt also den Kontakt zwischen den beiden Volksteilen. Also ich glaube, auch der Wille nach einer Lösung ist verstärkt da im Vergleich zum 2004.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.